Und ich möchte diesen Vortrag etwas persönlicher anfangen und euch ein bisschen so von meinen letzten Jahren erzähle. Vor genau 4 Jahren, also im August 2009, haben wir als Familie die Schweiz verlassen, weil Gott mir einen neuen Dienst gegeben hat in Deutschland. Es war nämlich Zeit, ich habe das jahrelang gewusst, dass meine eigentliche Begabung nicht im Bereich des Pastorenseins lag. So, es war Zeit, nicht mehr Pastor zu sein, sondern nur Bibelschullehrer. Und da steigt man so die Treppe runter. Ich habe bei der Schule dann mit viel Elan und viel Hingabe angefangen, erfolgreich gelehrt und wurde eigentlich von den Studenten geschätzt. Und nach 6 Monaten wurde ich entlassen. Die Leitung sagte mir, dass sie nicht mehr überzeugt waren, dass Gott uns zusammengeführt hat. Sie haben zwar am Anfang von gewissen theologischen Unterschieden gewusst, aber inzwischen denken sie, das passe doch nicht zu ihrer Schule. Okay? Kann ich sagen, was? Welche Schule? Ja, das kann ich sagen. Das war in Bad Gandersheim in Deutschland. Und ja, dann fing ich an, so verzweifelt nach etwas anderes zu suchen, und da ließ sich nichts finden. Obwohl ich eigentlich den Schulen sagen konnte, dass ich Teil selber finanziert wäre, war nichts möglich. Ich rief nach Wien an, auf der einen Seite, bis nach Hamburg an, auf der anderen Seite, und da war nichts zu machen. Besuchte Schulen, da hat es vielleicht positiv eine Zeit lang ausgesehen und dann wurde es doch nichts. Und am Schluss hat der Herr uns ein kleines Fenster aufgemacht und ich durfte an einer englischsprachigen Bibelschule in Siegen unterrichten. Und das war nicht wirklich so mein Wunsch. Ich habe am Anfang die Schule gar nicht auf der Liste gehabt, weil ich dachte, was soll ich da auf Englisch unterrichten? Ich bin berufen, hier im deutschsprachigen Raum zu dienen. Aber das war das Einzige, was offen war. Da hat man gesagt, okay, besser etwas als nichts. Und diesmal habe ich mir dann erst recht Mühe gegeben, alle theologischen Fragen wirklich auf den Tisch zu legen. Und als ich gebeten wurde, dann einen Kurs in Kirchengeschichte zu machen, ich wollte ganz sicher sein, dass das okay ist, wenn wir bestimmte Sachen diskutieren. Ich sprach dann mit dem Leiter der Bibelschule und fragte ihn, ist es okay, wenn wir als Klasse die theologischen Fragen der Reformation debattieren und diskutieren? Ja, das sei kein Problem. Aber als die Studenten diskutiert haben, war es ihm doch zu heiß und die Lösung war, mich wieder zu entlassen. Und beide Trennungen waren eigentlich recht herzlich und brüderlich, also vielleicht nicht am Anfang, aber mit der Zeit, wo wir uns nicht verbitten ließen und doch Gemeinschaft mit den Leitern gepflegt haben. Und doch war es ein Schlag für uns, also für die ganze Familie. Unsere Kinder sind nicht mehr so 4, 5 und 6 und ziehen einfach mal Papa und Mama mit. Das war dann auch für sie ein schwerer Schlag. Und auch war uns inzwischen die sehr liebe Heimatgemeinde in Zürich gestorben und ich musste mich ernsthaft fragen, Gott, was machst du mit mir? Herr, irgendwie vertraue ich dir, du bist mir treu, ich weiß, dass du in der Zukunft für mich sorgen wirst, aber wie sorgst du jetzt für mich? Warum haben es andere in ihrem Dienst so leicht und ich so schwer? In dem Moment, also wir stecken noch drin, im Moment sieht es sehr danach aus, dass Gott uns eine neue Stelle und einen neuen Dienst gegeben hat in Unterricht in Seelsorge. Vielleicht in einem Jahr sieht alles wunderbar aus. Aber diese Fragen, ob Gott mir in den schweren Tagen wirklich treu war, die Fragen werden nicht weggehen. Ich muss unbedingt wissen, dass ich mich auf ihn in der Zukunft verlassen kann. Und das wird nicht in den Segenstunden geprüft, sondern in den Leidenstunden. Und drum, diese Frage, schützte mich Gott, ist eine sehr große Frage in der Seelsorge beziehungsweise in dem praktischen Leben als Christ. Wir alle haben Gottes Versorgung und Hilfe und Bewahrung erlebt. Und irgendwie denken wir, ja, Gott hat gesegnet in der Vergangenheit, also wird er auch segnen in der Zukunft. Aber es kann eine ganz andere Sache sein, zu fragen, hat Gott in deinem Leben immer, immer versorgt? Und natürlich die richtige Antwort, die fromme Antwort ist ja. Aber die Frage ist, ob ich das so empfinde. Empfindest du, dass Gott so dich versorgt hat in der Vergangenheit? War der Herr immer lieb zu dir? Hast du das erlebt? Nimmst du das wahr? Wenn jemand dir sagen würde, hör zu, wie der Herr die Umstände in deiner dunkelsten Stunde lenkte, er wird deine Umstände jetzt lenken. Würden wir sagen, schön, super. Oder würden wir sagen, ein mulmiges Gefühl, Herr, das ist nur halbtröstlich. Das ist unser Thema heute. Gott verspricht uns nicht, dass wir in diesem Leben alle Gründe seines Handelns in unseren dunkelsten Stunden verstehen werden, aber er zeigt uns genug, dass wir mit absoluter Sicherheit und Festigkeit wissen können. Er handelt zu unserem Besten. Und diese Zuversicht muss die Brille sein, durch die wir die schweren Zeiten verstehen. Ungelöste Fragen oder mangelnde Sicherheit in diesem Punkt, das wird uns eigentlich lähmen. Wir werden unterschwellig denken, dass vielleicht Gott in der Zukunft uns so übel zurichten könnte wie damals. Und das wird an unserem Glauben in Gottes Treue in unserer Zukunft knabbern. Also, wie eigentlich mit mir. Wenn ich im Herzen empfinde, dass Gott mich in diesen schweren Zeiten nicht wirklich segnete und beschützte, wie er es hätte tun sollen, so werde ich einfach froh sein, dass die Zeiten vorbei sind. Ich werde nicht wirklich einen Sinn drin sehen. Es wird faktisch nicht zu seiner Fürsorge und Liebe passen. Und diese ungelösten Fragen werden zum einen an mich selbst nagen. Oh, was wird meine Zukunft, wenn der Herr so in der Vergangenheit tat? Sobald ich unter Druck gerate, werde ich denken, oh, wie sieht es diesmal aus? Oder nicht schon wieder, Herr? Und auch wird es natürlich sehr schwierig bis unmöglich sein, andere in ihrem Leiden zu trösten. Integer zu trösten. Im Hintergrund wird meine Wahrnehmung sein, ja, Gott schützte mich auch nicht wirklich. Und das ist eine wichtige Spannung hier, weil Gott uns auf der einen Seite selten die Gründe erklärt, warum er ein bestimmtes Leiden in unserem Leben bringt. Ich kann nicht sagen, warum ich nicht vor 5 Jahren eine feste Stelle bekommen hätte, sondern ja, warum musste ich diesen Umweg machen, wie es mir scheint, ein Umweg zu sein. Und auf der anderen Seite sind es gerade die Leidenszeiten, die uns zu Gott treiben und in der wir viel von ihm lernen dürfen. Ich könnte natürlich ein ganzes Buch füllen mit dem, was ich über mich selbst, über meine Familie, über andere, über die Gemeinde und über Gott in diesen letzten 4 Jahren gelernt habe. Das waren keineswegs verlorene Jahre. Und ich stecke eigentlich noch drin und lerne immer noch. Und trotz der Tatsache, dass Gott mir nicht erklärt hat, was all seine Gründe waren. Und das muss er nicht. Aber entscheidend ist nicht, ob ich alle Gründe auflisten kann. Entscheidend ist, wie ich diese Fürsorge und Liebe und Versorgung und Trost und Führung Gottes empfinde. Ich glaube, ich habe das hier, genau. Empfinde ich, dass Gott so gut gesorgt hat. Es ist einfach in dem Sinn, so eine richtige Antwort auf die Frage zu geben, hat Gott gut versorgt? Ja. Aber natürlich in meinem Herzen, faktisch, wie sieht's aus? In meinem Herzen muss das sitzen, denn das ist die Wahrheit. Gott hat mich nicht im Stich gelassen. Und das muss ich aber für meine Situation, für meine Familie, für mein eigenes Leben bejahen und bestätigen können. Ich habe vorher in der Podiumsgespräch erwähnt, dass Herausforderungen, die meinen Dienst betreffen, dass ich sie schwierig finde. Weil das könnt ihr vielleicht ahnen, könnte das mit ein Grund sein, warum der Herr mich durch diese Wege führt? Ja, durchaus. Ich kann nicht sagen, der führt mich durch diese Wege deswegen. Das hat er mir nicht gesagt. Aber ich kann durchaus sagen, Gott, du bist treu, ich lerne viel über meinen eigenen Dienst. Dass mein Dienst ein Vorrecht ist, dass ich kein Recht darauf habe, dass ich diene da, wo du mir einen Dienst gibst. Und sei es wichtig oder unwichtig in den Augen der Menschen. Empfinde ich, dass Gott gut gesorgt hat. Denn es passiert sehr oft, sehr, sehr oft, dass wir, dass unsere Geschwister, dass Menschen, die wir helfen wollen, bestimmte Zeiten oder Erlebnisse nicht so empfinden. Weder zu der Zeit noch im Nachhinein. Wir wissen eigentlich, dass Gott treu und liebevoll ist und dass er uns getragen und geschützt hat, und doch empfinden wir, er hat es nicht ganz getan. Wir können die ganz schwierige Situation nicht einordnen. Und in solchen Situationen lädt Gott zum Lernen ein. Wenn wir das nicht so empfinden, wir sollen seine Güte nicht nur theoretisch, sondern praktisch und konkret, genau in unseren Umständen, ob Vergangenheit oder Gegenwart, erleben und empfinden. Und wenn ich das sage, vielleicht kann ich hier so eine Fußnote machen. Wir werden es nicht so empfinden in der Vollkommenheit. Das so zu empfinden, dass Gott gut gesorgt hat, ist ein Kampf. Und es wird ein Kampf bleiben in den wichtigsten Elementen oder Aspekte oder Situationen meines Lebens. Das ist so ein täglicher Kampf, immer wieder innerlich zu bejahen, doch Herr, du hast mich gut geleitet. Also wenn ich sage, empfinde ich es so, das ist eine hohe Hürde, aber das muss so sein. Denn das ist ein täglicher Kampf, es ist ein fortwährender Kampf, das wirklich so zu bejahen. Und in dieser Situation, wo ich das bejahen will, ist Gottes Wort mir eine gewaltige Hilfe. Denn viele in der Bibel hatten große Mühe, Gottes Liebe und Treue in ihrem Leid zu sehen. Und eines der besten Beispiele ist Hiob. Heute wollen wir von Hiob lernen, unsere Vergangenheit neu zu verstehen, ob Gott uns in der Vergangenheit schützte. Und vielleicht denkst du, ach Hiob, der hat das ganz anders gemacht. Er vertraute Gott. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Er nahm sein Leiden einfach aus Gottes Hand und war nicht so kritisch und zweifelnd und mürrisch, wie ich es bin. Und das stimmt, wenn man Hiob 1 und 2 liest. Und wenn man weiterliest, man sieht, auch der Held Hiob hatte große Probleme. Im Laufe des Buches zerbröckelt Hiobs Glauben. Er zweifelt, er jammert, er ist zornig, er klagt Gott an, er kritisiert ihn, er fordert ihn sogar heraus. Hiob ist ein sehr gutes Beispiel für zweifelnde Christen. Von Hiob können wir sehen, viele haben Fragen oder gar Kritik an Gott. Und ich hoffe, das erschrickt uns nicht. Wir haben ständig Kritik an Gott. Herr, wieso machst du das? Okay. Ich habe einmal in der Schule so den Studenten aufgetragen, die sollen eine Auslegung über einen schweren Text machen. Und dann der eine hat sein schwerer Text war dieser Teil, wo Datan und Abiram dann verschlungen wurde von der Erde. Und er hat das ganz schwer gesehen oder hat es ihm schwer empfunden und nicht verstanden. Und dann unter anderem hat er erklärt, wie die Israeliten sich empört haben, wie Gott so handelt und wie könnten sie so dumm sein. Und auf einmal hat er realisiert, ja Moment, ich bin auch so kritisch. Ich sage auch, Herr, was machst du? Genauso wie sie. Viele haben Kritik und Fragen an Gott. Und da können wir hören, was Gott dem Hiob sagt. oder was Hiob denn Gott sagt jetzt. Bin ich denn das Meer oder der Drache, dass du eine Wache gegen mich aufstellst? Wenn ich dachte, mein Bett soll mich trösten, mindestens im Schlaf habe ich Ruhe. Mein Lager soll mir meinen Jammer erleichtern. So erschrecktest du mich mit Träumen und machtest mir Grauen durch Gesichte, so dass ich mir wünschte, erwürgt zu sein und den Tod lieber hätte als meine Schmerzen. Habe ich gesündigt? Was tue ich dir damit an, du Menschenhüter? Warum machst du mich zum Ziel deiner Anläufe, dass ich mich selbst eine Last bin? Es ist wohl nicht gerade das, was man in einem Zeugnis am Sonntag vor der Gemeinde allen sagen will. Man hört seine Verzweiflung, seinen Zorn gegen Gott. Hiob weiß, wie es ist, mitten im Leiden, im großen Leiden zu stecken und nicht zu wissen, was Gott überhaupt tut. Ja, nein, mehr. Er weiß, wie es ist, zu denken, dass Gott gegen ihn ist. Und Unrecht an ihn handelt. Weiter, das war Kapitel 7. Wenn ich ihn auch anrufe, dass er mir antwortet, so glaube ich nicht, dass er meine Stimme hört. Hiob, du musst beten. Ja, wenn ich bete, hört er sowieso nicht. Würden wir nicht wahrscheinlich von Hiob denken, dass er das sagt. Glaube ich nicht, dass er meine Stimme hört. Vielmehr greift er nach mir im Wettersturm und schlägt mir viele Wunden ohne Grund. Puh. Wie würdest du reagieren, wenn jemand das dir sagt an einem Sonntag? Hast du denn Menschenaugen? Siehst du, wie ein Sterblicher sieht? Bist du nicht besser als ein Mensch, Gott? Ist deine Zeit wie eines Menschen Zeit oder deine Jahre? Wie die Jahre eines Mannes, dass du nach meiner Schuld fragst und nach meiner Sünde suchst, wo du doch weißt, dass ich nicht schuldig bin? Und niemand da ist, der aus deiner Hand erretten kann? Ja, du suchst nach meiner Sünde, ich bin doch unschuldig. Und doch, du bist größer, du bist am längeren Hebel und obwohl ich recht habe, du wirst mich trotzdem umbringen. Warum hast du mich aus meiner Mutterleib kommen lassen? Ach, dass ich umgekommen wäre und mich nie ein Auge gesehen hätte. So wäre ich wie die, die nie gewesen sind, vom Mutterleib weg zum Grabe gebracht. Ist denn mein Leben nicht kurz? Höre auf und lass ab von mir, dass ich ein wenig erquickt werde. Hast du das schon zu Gott gesagt, Gott, hör auf. Also wenn, dann hast du mindestens eine Person in guter Gesellschaft. Hör auf und lass ab von mir. Lass mich in Ruhe, Gott, dass ich mich ein wenig erquick werde. Denn ehe denn ich hingehe und komme nicht zurück ins Land der Finsternis und des Dunkels, im Land, wo es stockfinster ist und dunkel ohne alle Ordnung, und wenn es hell wird, ist es immer noch Finsternis. Geht's dir im Leiden so, wenn wir ehrlich sind? Ja, ab und zu, vielleicht nicht jeden Tag so, aber die Gefühle sind da. Wenn wir Menschen in Not helfen wollen, es ist sehr wichtig, ihre Perspektive, ihre Sichtweise, ihre Weltbild, ihr Gottesbild wahrzunehmen. Widrige Umstände sind an und für sich ein kleineres Problem. Was aus einer Prüfung oder einer Herausforderung eine Verzweiflung macht, ist die Wahrnehmung. Was war Hiobs Problem? Dass er seine Familie verloren hat, ja, man liest nicht davon, im ganzen Buch. Was ihm Mühe macht, ist, Gott hat mich verlassen. Gott ist gegen mich. Und das machte auch seine Prüfung eine Verzweiflung. Hiobs Umstände sind nicht schlimmer als am Anfang des Buches. Und auch damals konnte er Gott vertrauen, jetzt ist er verzweifelt. Warum? Wegen seinem Gottesbild. Kapitel 10, wird schlimmer, jetzt Kapitel 16. Nun aber hat er mich müde gemacht und alles verstört, was um mich ist. Er hat mich runzelig gemacht, das zeugt wider mich. Und mein Siechtum steht wider mich auf und verklagt mich ins Angesicht. Sein Grimm hat mich zerrissen. Und er war mir Feind. Boah. Er knirschte mit den Zähnen gegen mich. Mein Widersacher funkelt mich mit seinen Augen an. Und wer ist der Widersacher? Gott. Hast du einen Feind hier? Da oben. Wenn ich rausgehe und die Sonne scheint, dann weiß er, der funkelt mir mit seinen Augen an. Sie haben ihren Mund aufgesperrt wider mich und haben mich schmählich auf meine Backe geschlagen. Sie haben ihren Mut miteinander an mir gekühlt, jetzt die Menschen. Gott hat mich übergeben dem Ungerechten und hat mich in die Hände der Gottlosen kommen lassen. Ich war im Frieden, aber er hat mich zunichte gemacht. Er hat mich beim Genick genommen und zerschmettert. Er hat mich als seine Zielscheibe aufgerichtet. Seine Pfeile schwirren um mich her. Er hat meine Nieren durchbohrt und nicht verschont. Er hat meine Galle auf die Erde geschüttet. Er schlägt in mich eine Bresche nach der anderen. Er läuft gegen mich an wie ein Kriegsmann. Ich habe einen Sack um meinen Leib gelegt und mein Haupt in den Staub gebeugt. Gutes Beispiel für einen Christ mitten in seinem Leiden und in seinem Zweifel. Nicht nur die Umstände sind schmerzlich, sondern vor allem, Gott selbst ist gegen mich. Wo habe ich eine Hilfe, wenn mein allmächtiger Schöpfer mich umbringen will? Und darum sagt er Dinge wie, ach Herr, lass mich alleine, lass mich in Ruhe. Dass ich mindestens ein bisschen Freude habe. Wenn jemand begreift, dass Gott für ihn ist, wer mag wider ihn sein? Wenn hingegen nicht nur die Umstände, sondern Gott gegen uns ist, ach, ist das Licht um uns auch Finsternis. Also, das sind nicht so ein paar zimperliche Aussagen, oder? Da seht ihr, wir fingen bei Kapitel 7 an. Jetzt sind wir schon bei Kapitel 30, also ein recht langer Teil, also lang als die längsten Briefe im Neuen Testament. Da klagt er gegen Gott Kapitel um Kapitel um Kapitel um Kapitel. Ich schreie zu dir, du antwortest mir nicht. Ich stehe da, du achtest nicht auf mich. Du hast dich mir verwandelt in einen Grausamen. Und streitest gegen mich mit der Stärke deiner Hand. Du hebst mich auf und lässt mich auf dem Winde dahinfahren und vergehen im Sturm. Ich weiß, du wirst mich zum Tode gehen lassen. Hiobs Kampf ist nicht mit dem, was ihm passiert ist, sondern mit Gott. Und Leute, wenn wir unser Leben ehrlich anschauen, wenn wir in der Gemeinde mit Menschen sprechen, wenn wir im Hauskreis praktische Situationen ansprechen, wenn wir in der Familie unseren Kindern, Ehepartnern helfen, also all das von dem Sinn, was Alltagsleben als Christ oder Seelsorge, könnte man es auch nennen, all das, was das umfasst, das ist, wie wir, das ist unser Kampf, wie es uns geht. Wenn Gott mit uns ist, da können die Umstände widrig sein. Wenn Gott gegen uns ist, dann verlieren wir die Hoffnung. Hiob hatte sehr, sehr viel Leiden. Er hat alles verloren. Aber er sagt nicht, 25 Kapitel lang, sieh, wie schlimm mein Leiden ist, sondern er sagt, 25 Kapitel lang, was machst du? Wer bist du? Wo bist du? Warum antwortest du nicht? Warum bist du gegen mich? Und das ist nicht nur bei Hiob so, das ist mit all unseren Freunden und mit uns selbst so. Unser Kampf ist mit Gott selbst. Darum könnte man eigentlich die Frage stellen, ja, was wäre, wenn das plötzlich aufhören würde? Und das ist eine ganz wichtige Frage, Denn bei vielen von uns, der Herr bringt uns durch eine Zeit des Leidens und irgendwann hört das Leiden wieder auf. Und der Herr stellt uns wieder her. Und wir wissen immer noch nicht, warum diese Zeit des Leidens war. Wie wäre das bei Hiob? Was wären denn bessere Umstände genug? Nehmen wir an, es würde Hiob gehen, wie viele von uns. Die Leidenszeit höre nach einigen Monaten auf und dann der Herr segnet ihn wieder. Okay? Wie hier in Hiob 42, der Herr wandte das Geschick Hiobs, er gab Hiob doppelt so viel, wie er gehabt hatte. Es kamen zu ihm alle seine Brüder und seine Schwestern und alle, die ihn früher gekannt haben, und aßen mit ihm und sprachen mit ihm, trösteten ihn über alles Unglück und sie gaben ihm Geld. Und der Herr segnete Hiob fortan mehr als einst, sodass er 14.000 Schafe kriegte und 6.000 Kamele und 1.000 Jochrinder und 1.000 Eselinnen. Und er bekam 7 Söhne und 3 Töchter und niemand war so schön wie die Töchter. Und er lebte 140 Jahre. Ist das die Lösung? Nein. Wenn die Lösung gekommen wäre, ohne dass Hiobs Fragen gelöst wären, das wäre keine Lösung. Dann nagen in der ganzen Zeit, oder, diese Fragen. Wie würde Hiob dann mit seinen 7 Söhnen und 3 Töchtern umgehen? Herr, schütze sie. Der eine kommt am Abend, nachdem es dunkel ist, 10 Minuten zu spät nach Hause. Was geht in Hiobs Herzen vor? Wo ist sie? Was ist los? Ist irgendetwas? Also, die Umstände verändern nicht, was im Herzen Hiobs passiert. Wenn Gott ihn einfach gesegnet hätte, okay, der nimmt wahr, ich bin gegen ihn, hat er Unrecht, ich zeig's ihm denn. Hiob hätte das so wahrgenommen, wie viele von uns das wahrnehmen. Okay, die Leidenszeit hat ein Ende genommen, ich bin froh, Hauptsache ist vorbei, aber immer noch ist die Frage ungelöst, warum hat Gott das getan? Wer ist er? Kann ich mich auf ihn verlassen? Kann ich ihm vertrauen? Wir haben immer wieder mit Menschen so zu tun, wie Hiob damals in seiner Verzweiflung war. Die leiden vor allem, weil sie Gott nicht verstehen. Wo war Gott, als mir passierte? Warum hat Gott zugelassen, dass das in meinem Leben passiert? Warum ist es so, dass in unserer Gemeinde, die ja der Ort sein sollte, wo ich Gott diene und wo ich Unterstützung bekomme, um Gott zu dienen, dass es so sündhaft hin und her geht? Also die Verbesserung der Umstände ist nicht die Lösung. Die neue Perspektive, das neue Bild von Gott ist die Lösung. Und darum, wir sehen es hier, da war Hiob 30. Also zwischen hier, Hiob 30, und da, Hiob 42, liegen natürlich 12 Kapitel. Und das ist der Schlüssel, beziehungsweise die Antwort hier in diesem Buch. Das liegt in den Kapiteln zwischen 30 und 42, wo Gott mit Hiob redete. Der Schlüssel liegt in Gottes Antwort. Genau. Hiob, unser Problem ist, dass wir Gott nicht verstehen. Genau. Die Lösung für Hiob war Gottes Reden. Und was sagte Gott denn? Was er sagt, ist, wie ihr das seht, verblüffend einfach. Verblüffend einfach, sogar verblüffend selbstverständlich. Gott erklärt Hiob nicht, warum er an ihn so handelte, sondern er zeigt ihm einfach seine Allmacht. Es ist erstaunlich. Die Erklärung lag auf der Hand. Hiob, du hast mich mit deinem gerechten Leben verherrlicht. Und Satan hat gesagt, ja, wenn er selber gesegnet ist. Und jetzt hast du gezeigt, du bleibst mir treu, auch im Leiden. Das verherrlicht mich. Aha, jetzt macht alles Sinn. Der Herr sagt kein Wort in diese Richtung. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag mir es, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat? Oder wer über sie die Richtschnur gezogen hat? Bist du zu den Quellen des Meeres gekommen und auf dem Grund der Tiefe gewandelt? Haben sich dir des Todes Tore je aufgetan? Hast du gesehen die Tore der Finsternis? Hast du erkannt, wie breit die Erde ist? Sage an, weißt du das alles? Welches ist der Weg dahin, wo das Licht kommt? Und welches ist die Stätte der Finsternis? Es wäre interessant, aber es würde zu lang gehen, Gottes Antwort in vollem Umfang zu lesen. Aber es ist bezeichnend, dass Gott eine lange Antwort gibt. Wenn ihr das nicht zwischen den Zeilen gehört habt in unser Podiumsgespräch und so, dann solltet ihr es jetzt hören. Dieser Prozess des Umdenkens ist ein recht langer Prozess. Vielleicht nicht immer, aber in der Regel. Und es ist bezeichnend, dass Gott nicht kommt und sagt, ich bin Gott, allmächtig, und du bist kleiner Wurm, Mensch, schuldig. Punkt. Und Hiob sagt, ah, ich sehe alles, wunderbar, zu Buße. Der Herr, Kapitel um Kapitel, Beispiel um Beispiel, Zeit um Zeit, wieder ein Beispiel, wieder ein Bild, wieder eine Frage, wieder ein bisschen Hiob pisacken, dass er versteht, wie dumm er war. 4 Kapitel lang. Weist darauf hin, dass die Probleme nicht mit ein paar Bibelverse zitieren zu lösen ist. Gott nimmt sich Zeit. Er zeigt Hiob ein relativ einfaches, anderes Gottesbild, aber in Detail, immer, immer wieder. Wir sollen von Gott lernen, unsere Geschwister gründlich zu helfen mit gründlichem, detailliertem Bibelstudium. Ja, darum setzen wir uns ein, zum Beispiel als IFBS, für Literatur. Ich kann dir sagen, wo das Ganze angefangen hat. Als Leute zu mir gekommen sind, als Pastor, und haben gefragt, ja, das, was du in der Predigt gesagt hast, das wirft viele Fragen auf. Und irgendwie leuchtet es ein, aber... Und ich denke, das Buch müssen Sie lesen. Oh, gibt nicht auf Deutsch. Oh, das gibt es auch nicht auf Deutsch. Und da stehe ich peinlich da am Sonntag und sage, kannst du Englisch lesen? Nicht? Hm. Die Bücher sind da, weil das Ganze lange Zeit dauert. Wenn man liest und liest und sich weiterbildet, dann bekommt man die neue Perspektive. Diese Antwort Gottes ist auch sehr, sehr ermutigend. Denn Gott gibt Hiob nichts Mysteriöses oder Geheimnisvolles. Das ist nicht irgendwie so die Reden eines Gurus, wo wir sagen würden, oh, jetzt kommt irgendetwas, dass ich gar nicht auf die Idee gekommen wäre, das zu sagen. Und oft stellen wir uns Jesus so vor. Ja, wenn Jesus nur da wäre, dann könnte ich ihn fragen, Herr, zeige mir, wie ich beten soll. Und was würde Jesus sagen? Ja, das ist nicht kompliziert, das geht so. Unser Vater, der du bist im Himmel, oh, Herr, das weiß ich schon. Sag mir einfach so etwas wirklich Prickelndes. Ja, das ist Gottes Antwort. Und diese Antwort Gottes ist genauso ermutigend. Er gibt Hiob nichts Mysteriöses, nichts Geheimnisvolles. Die Offenbarung ist sehr, sehr einfach. Ich bin der Allmächtige, der alles kann, und du bist ein kleiner, beschränkter, unwissender, schuldiger Mensch. Jetzt habe ich 4 Kapitel zusammengefasst. Gott ist Gott und wir sind bloß kleine, sündhafte Menschen. Was hinterfragen wir ihn? Hallo? Wer sind wir? Und diese simple Erkenntnis war genug. Also fängt in Kapitel 38 an. Nach 3 Kapiteln möchte Hiob etwas sagen. Und ich kann es euch nicht zeigen. Pech. Oder kannst du das manuell machen? Ha! Jetzt ist das, was Hiob sagt, nach 3 Kapiteln. Herr, ich habe was zu sagen. Ich bin zu gering, was soll ich antworten? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Einmal habe ich geredet, jetzt nicht mehr. Ein zweites Mal geredet, jetzt schweige ich. Und Gott in seiner Barmherzigkeit denkt, okay, jetzt hat es angefangen zu greifen, jetzt brauchen wir noch ein Kapitel. Dann 2 Kapitel, dann geht Kapitel 40 und Kapitel 41 wieder mit diesen Fragen und Lehre von der Heiligung Gottes und huiuiui. Und am Schluss hat Hiob dann wieder was zu sagen. Ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, was du dir vorgenommen hast, dir zu schwer. Ja, Hiob, das hast du schon vorher gewusst. Hat er gewusst, aber nicht begriffen. Das hat er bejahen können, aber nicht so empfunden. Jetzt erkenne ich, dass du alles vermagst und nichts, was du dir vorgenommen, ist dir zu schwer. Ja, wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Ich habe unweise geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. So höre nun, lass mich reden, hast du gesagt. Ich will dich fragen, lehre mich. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Das ist unsere Aufgabe mit uns selbst, mit unseren Kindern, mit unseren Geschwistern, mit unseren Ehepartnern. Wir sollen uns daran erinnern, dass Gott und nur Gott, Gott ist und wir nur Menschen sind. Gott ist vollkommen und allmächtig und wer sind wir, ihn zu hinterfragen? Und versteht ihr, wie ermutigend das ist? Das ist so eine ganz einfache Wahrheit. Die ganze Bibel lehrt das. Es ist nicht kompliziert. Jeder von euch könnte ein Bibelstudium über Gottes Souveränität mit jemandem machen. Wenn ihr Stütze braucht, Kapitel 16 in Grudem, ganz gut, über einige Seiten, also nicht viele, fasst er zusammen, dass Gott souverän ist, dass Gottes Vorsehung oder sein Ratschluss, seine Souveränität absolut perfekt ist. Die Leute, denen wir helfen, die wissen das auch. Wie wir gestern angetönt haben, wir sagen ihnen nur das, was sie eigentlich wissen, was sie eigentlich hätten wissen sollen. Und so war es bei Hiob auch. Er hätte das alles ganz genau wissen müssen. Da hat es sogar gehört. Also, Gott fängt an zu reden in Kapitel 38. Was kommt vorher? Der vierte Ratgeber. Der Elihu. Nachdem die drei versagt haben, dann sagt er, ich war jung und ich habe gewartet, aber jetzt habe ich was zu sagen. Ja, guck mal, Hiob, wie Gottes Donner rollt und was für Gedröhne aus seinem Munde geht. Er lässt ihn hinfahren unter dem ganzen Himmel und seinen Blitz über die Enden der Erde. Er spricht zum Schnee, falle zur Erde, zum Platzregen, so ist der Platzregen damit macht. Das vernimm, Hiob, steh still und merke auf die Wunder Gottes. Weißt du, wie Gott ihnen Weisung gibt, wie er das Licht aus seinen Wolken hervorbrechen lässt, wo die Wolken schweben, die Wunder des Allwissenden, du, dem schon die Kleider heiß werden, wenn das Land still liegt unter dem Südwind. So ein kleiner Wind bläst und puh. Einer von den alten Lieddichtern hat von unserem Wesen gesprochen und gesagt, dass unser Wesen zerfällt, sobald das Lüftlein des Todes reinbläst. Das ist nicht schlecht. Das Lüftlein des Todes, wir fallen zusammen. Ja, ungefähr so sind wir. Kannst du gleich ihm die Wolkendecke ausbreiten? Versteht ihr? Er redet eigentlich genauso wie Gott. Nein. Gott kommt nachher und bestätigt und vertieft das, was Elihu schon gesagt hat. Das ist die seelsorgerliche Rede in Hiob, die wirklich gelungen ist. Hiob, hallo? Gott ist der Schöpfer, er hat alles in der Hand. Hiob bis dann war so verbittert, er hat nicht zugehört. Aber dann hat der Herr das bestärkt und bestätigt, was Elihu gesagt hat. Dann hat er zugehört. Das ist genau, wie es bei uns passieren wird. Manchmal sagen wir etwas und wir denken, ja, das kommt nicht an, die Person ist nicht fähig, das zu empfangen. Ja, so machtlos sind wir. Und was tun wir dann in so einer Situation? Dann bitten wir wieder dem Herrn, Herr, ich kann nichts bringen als nur Worthülsen, die wahr sind. Aber du kannst sie mit Macht erfüllen. Macht, dass die Person das verstehen kann. Du kannst den Schalter umlegen, ich nicht. Diese Rede hat Gott selbst nachher bestätigt und vertieft. Also, zusammenfassend. Hiob hat gewaltig gelitten. Wie wir heute sagen würden, ist er gewaltig verwundet oder verletzt. Aber Gott hilft ihm zu verstehen, was vor sich geht, indem er ihm zeigt, wie groß Gott ist und wie klein und schuldig Hiob ist. Und das ist die Erklärung, die Hiob braucht. Er gibt keine Erklärung der konkreten Handlungen, aber er korrigiert nur sein Gottesbild. Und dieses andere Gottesbild hat Hiob befreit. Und das ist bei dir und bei mir der Fall auch. Der letzte Punkt hier, die Vergangenheit neu auslegen mit Gott im Mittelpunkt. Der Schlüssel für Hiob und für uns, Gottes Größe und unsere Schwäche und Schuld. Gottes Größe, unsere Schwäche und Schuld. In der Regel, wenn wir leiden, ist Gott relativ klein. Was war meine Situation, als ich entlassen wurde? Die Leitung der Bibelschule, die machen das. Das sind die mächtigen Menschen. Gott sei Dank habe ich ein bisschen begriffen, nee, nicht sie machen das, Gott macht das. Und wie Hiob, dann habe ich gerungen. Was machst du? Nimmst du mich aus dem Dienst? Ich versuche dir zu dienen, du hast mich begabt. Was geht hier vor? Was soll ich machen? In der Regel in unserem Leiden ist Gott klein und groß sind die Menschen, die uns Übles tun. Und da hilft das Wort Gottes. Es lehrt, dass hinter dem, was Menschen tun, steht Gott selbst. Man kann sogar ganz krass sagen, wir haben es nicht mit Menschen zu tun, sondern mit Gott. Denn die Bibel lehrt, dass selbst da, wo Menschen oder sogar der Teufel etwas tut, Gott ist immer noch der Handelnde. Aber mit einer ganz anderen Absicht. Wir nennen das in der Theologie die Lehre der Kompatibilität. Das kennen wir aus der Computersprache. Etwas ist mit etwas anderem kompatibel. Kompatibel heißt hier, dass was die Menschen tun oder was die Schöpfung tut, ist kompatibel mit der Ansicht, dass Gott das tut. Ich kann euch vielleicht ein Beispiel geben. Wenn du dein Zehnter zahlst, an wem zahlst du ihn? An Gemeinde XY? Ja, hoffentlich. Aber gleichzeitig am Herrn. Ja, gebe ich es dem Herrn oder gebe ich es der Gemeinde? Dumme Frage. indem ich es der Gemeinde gebe, gebe ich es dem Herrn. Kompatibel. Wenn ich meinen Sohn sage, er soll seine Schwester bitten, ihm in der Küche zu helfen, und er sagt, kannst du mir bitte mit dem Geschirr helfen? Papa hat gesagt, ich soll dich fragen. Wer hat sie gebeten zu helfen? Ja, wenn sie schlau ist, dann sagt sie, mein Bruder bittet mich und der Papa bittet mich. Kompatibel. Das ist ein schwaches Beispiel. Ich habe keine Allmacht, nicht einmal meine Familie. Aber Gott ist in seiner Allmacht so groß, dass alles, was passiert, nach seinem Ratschluss passiert. Und selbst die Dinge, die schrecklich und schmerzvoll sind, werden von Gott mit guter Absicht gemacht. Josef hat viel, viel, viel gelitten. Er hat es aber begriffen. Er wurde von seinen Brüdern verraten, von seinen eigenen Brüdern. Also wenn du in der Gemeinde Dummheiten und Verrat und Sünde erlebst, denk an Josef. Der wurde von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft. Jahrelang von seiner Familie getrennt. Wusste nicht, ob sein Vater überhaupt noch lebte. Wurde unterdrückt, falsch angeschuldigt, verleumdet, kam ins Gefängnis. Wurde vielleicht verprügelt. Musste so viele Jahre vergeuden. Und oft befürchte ich, wir haben irgendwie so einen anderen Maßstab für Leute in der Bibel. Ja, ihr Leiden konnte nicht so schlimm sein, sonst würden sie nicht so gläubig sein. Nein, Josefs Leiden waren wirklich schlimm. Und doch sagte er, all das eigentlich kam nicht aus Menschenhand, sondern aus Gottes Hand. Ihr kennt die Stelle, ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen. Um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Gleiche Tat, kompatibel, zwei verschiedene Absichten. Die Brüder wollten ihn Leid zufügen. Gott wollte ein großes Volk retten. Und Hiob dabei, Josef dabei läutern. Vorher hatte das sogar stärker. Nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich drum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Kompatibel. Ihr habt mich verkauft, Gott hat mich gesandt. Und dann eben in der typischen Kompatibilität, dann sagt er, denke nicht, dass ihr mich verkauft habt. Der sagt gleich danach, nicht ihr habt mich hierher gebracht, sondern Gott. Das ist die erste Brille, mit der wir unsere Vergangenheit neu auslegen sollen. Gott ist der Handelnde und er meint's gut mit uns. Bei mir war das so, ich habe eigentlich das erste begriffen, Gott ist der Handelnde und nicht das zweite. Ich dachte, Gott ist irgendwie gegen mich. Der verbaut mir den Weg. Da war ich wie Hiob, am Verzweifeln. Nein, Gott hat eine gute Absicht, er will mich erziehen und mich zu ihm bringen. Und die zweite Brille ist, dass Gott uns keinen Segen schuldet. Beziehungsweise, dass ich vor ihm schuldig bin. Gnade ist Gnade. Wenn ich wie Hiob begreife, ich bin zu gering, um ihn zu kritisieren und soll meine Hand lieber auf den Mund legen, dann kann ich Gnade erkennen. Gott schuldet mir nichts außer Strafe. Und er gibt mir stattdessen Liebe und Segen in seiner Gnade. Ja, diese Sicht natürlich, das löst nicht alle Fragen. Gott muss nicht alle seine Beweggründe erklären, aber diese Sicht löst die Fragen, die uns plagen. Sie gibt uns eine Sicht, die Geduld und Freude im Leid ermöglicht. Und die seelsorgliche Arbeit, beziehungsweise die Arbeit, Gottes Wort in unserem Leben anzuwenden, ist die Vergangenheit und die Gegenwart aus diesem Blickwinkel neu zu interpretieren. Was mir in meinen Niedergeschlagenheiten am meisten geholfen hat, war genau dieser Rat. Die Leute, die mir gesagt haben, Gott ist nicht gegen dich Und selbst wenn er dich aus dem Dienst nimmt, der Herr meint es gut mit dir. Der Herr ist derjenige. Das kommt nicht von Bibelschulleitungen, das kommt nicht daher, dass Menschen dumme Entscheidungen machen. Das kommt von dem Herrn. Das letzte hat mir sehr, sehr zu schaffen gemacht im November letztes Jahr, als ich entlassen wurde. Im Mai war ich froh, weil da plötzlich mit etwa zwei Wochen Zeitraum, also innerhalb von 2 Wochen, war die Bibelschule geschlossen. Oh. Wenn ich nicht in November schon einen Tritt von Gott bekommen hätte, ich hätte irgendwie gedacht, ja, das geht weiter, kein Problem. Ich hätte nicht so eifrig gesucht nach etwas Neuem. Gott sei Dank. Der Herr ist dran, der weiß, was er tut und seine Absichten sind gut. Nicht alle Fragen sind gelöst und wohl vieles von Gottes Gründe sehe ich überhaupt nicht. Aber einiges kann ich sagen. Ich weiß, dass das Leiden mir Geduld und Ausharren lehrt. Ich weiß, dass ich mir bewusster bin, dass überhaupt zu leben und ihm dienen zu dürfen nicht ein Recht, sondern ein Segen ist. Ich lerne viel über, wie ich ihm vertraue. Ich sehe, dass er uns trotzdem versorgt und lerne über seine Versorgung. Ich sehe, wie er unseren Dienst bestätigt und ich werde gedemütigt, dass das sein Dienst ist und nicht mein. Andere Absichten kann ich nur ahnen, ja, vielleicht irgendwie Verbindungen und Freunde, weiß es nicht. Vielleicht hat der Herr andere Ziele mit dieser Zeit gehabt, vielleicht kommen sie nicht zustande. Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, er ist treu allmächtig. Und ich möchte zum Schluss mich etwas aus dem Fenster lehnen und etwas bejahen, dass ich befürchte, in letzter Zeit etwas verpönt ist, aber ganz zu Unrecht. Nämlich die Wahrheit in Stellen wie Römer 8. Es ist mir völlig klar, man kann so eine Stelle unsensibel und plakativ als fromme Floskel jemand an den Kopf werfen. Aber diese Wahrheit ist Gottes Wahrheit und sie ist die Wahrheit, die einem Leidenden wirklich tröstet. Darum schließe ich mit dem. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Brad, bist du Jesus ähnlicher geworden durch diese Leiden? Ja, glaube schon. Wohl mehr, als wenn ich einen einfachen Weg gehabt hätte. Damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Bibelschulleiter noch irgendein Arbeitgeber, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, alles in unserem Leben, weder Eltern, weder Familie, nichts, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unseren Herrn. Amen.